D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Ich bin Sibylle Salewski. Ohne Wasser geht gar nichts. Kaum länger als 3 Tage würden wir überleben, ohne zu trinken. Sauberes Wasser ist wahrscheinlich das wertvollste Gut, das wir auf der Erde haben. Dummerweise nur verhalten wir uns nicht dementsprechend.
Wasser fließt von oben nach unten.
Woher soll der Fisch innerhalb von 2 Stunden wissen, oh, jetzt kommt Trockenperiode, ja, oder jetzt kommt Hochwasser?
Der typische Weltfluss, anaerob, stinkend, kaputt und biologisch am Ende. Wir betreiben in der Wasserwirtschaft eine weltweite Brunnenvergiftung. Mutter Erde hält das bald nicht mehr aus. Wenn es ein Menschenrecht auf Wasser gibt, dann gibt es auch ein Menschenrecht auf eine vernünftige Organisation bzw. Verwaltung des Wassers. Wir graben uns derzeit weltweit das Wasser ab. Ja, das ist brandgefährlich, weil Leute ohne Wasser nicht leben können und dann sauer werden.
Uns hier in Europa geht's gut. Wasserhahn auf, Glas drunter, Durst gelöscht. Das ist so selbstverständlich für uns, dass wir kaum darüber nachdenken. Für die Mehrheit der Menschheit aber ist das absoluter Luxus. Seit 2010 gibt es ein Menschenrecht auf Zugang zu sauberem Wasser. Leider nur sieht die Praxis an vielen Orten anders aus. Es fehlt an sanitären Anlagen, Müll wird in Seen und Flüsse gekippt und Schadstoffe aus Industrie und Landwirtschaft gelangen ungefiltert ins Grundwasser. Was tun? Martin Grambo hatte eine eindeutige Meinung. Wir brauchen mehr staatliche Regulierung. Grambo leitet die Abteilung Wasserwirtschaft und Bodenschutz im Bayerischen Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz und er ist Honorarprofessor für internationales Wassermanagement an der Technischen Universität München. Graben wir uns das Wasser ab. Anmerkungen zum vernünftigen Umgang mit dem Gemeingut Wasser, hat Grambo seinen Vortrag betitelt. Er hat ihn am 24. November 2014 gehalten, auf dem Akademientag der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften in München.
Liebe Freunde des Wassers, graben wir uns das Wasser ab? Die Antwort lautet im Wesentlichen ja. Ich werde aber noch etwas konkreter werden. Um das Ganze sehr ernst für Sie zu machen, stellen Sie sich mal vor, die Akademie würde uns alle hier einladen, eine Weltreise zu machen, würde alles bezahlt, schöne Hotels, die schönsten Orte weltweit, unter einer einzigen Bedingung, nämlich der, dass wir alle überall das Wasser aus der Leitung trinken. Wer von Ihnen würde da wohl mitkommen? Und tatsächlich ist es so, dass das weltweite Trinkwasser normalerweise kein gutes Trinkwasser ist. Es läuft nicht 24 Stunden. Und wer trotzdem darauf angewiesen ist und nicht das Geld hat für teures Flaschenwasser, der muss öfters aufs Klo. So sieht's aus. Oder stirbt auch dran. Die Menschen behelfen sich irgendwie mit solchen Vehikeln oder mit sündteurem Flaschenwasser. Auch wenn es über die bayerischen Wasserpreise geht, die relativ hoch sind, bezogen auf die Qualität, gibt es nirgendwo auf der Welt günstigeres Wasser als bei uns in Bayern, in Deutschland, in Zentraleuropa. Denn bei uns ist das noch Trinkwasser. Wenn dann selbst solche Methoden nicht mehr klappen, dann geht es nicht weiter und ohne Wasser kann man nicht leben und dann machen sich die Menschen auf den Weg. Und genauso ein Phänomen sehen wir momentan an der europäischen Südgrenze von Harald Welzer in Klimakriege bereits 2008 so beschrieben, wie wenn es ein Drehbuch wäre. Woran liegt das nun, dass dieses Wasser, das gutes Wasser offensichtlich knapp wird? 70% gehen in die Landwirtschaft, wir brauchen die Produktion für alle Güter, die wir produzieren, dazu der Bevölkerungszuwachs und der Zuwachs relativen Bedarfs. Wir haben die Ressource weltweit an vielen Stellen komplett ausgenutzt oder sogar übernutzt. Ganze Systeme brechen zusammen, so wie der Aralsee oder Grundwasservorkommen auf der ganzen Welt. Das noch viel Üblere bei der Übernutzung ist aber gar nicht die Nutzung selber, sondern der Gebrauch durch Verunreinigung. Wir verunreinigen mehr von der Ressource, als wir eigentlich verbrauchen. Hier ein wunderbares Lieblingsbild von mir, eine chinesische Pestizidfabrik. Da hatte ich wirklich Angst, gebe ich zu. Und die produziert also schon Pollution, Verunreinigung für ihre Region, und zwar schon bevor die Sachen ausgebracht sind und dann gleich nochmal, wenn sie im Übermaß ausgebracht werden. Dazu kommen das, was die sonstigen Produzenten in die Umwelt entlasten, dazu kommt das, was die Riesenlast aus der landwirtschaftlichen Produktion über Pestizide und Nitrate. Und da sieht man schon das Dilemma, jeder Mensch möchte essen, wir brauchen das Wasser, wir brauchen aber auch das Essen und produzieren aber so, dass inzwischen die internationale Umwelt so aussieht, der typische Weltfluss, anaerob, stinkend, kaputt und biologisch am Ende. Und auch das war schon kurz angesprochen, das Thema Hochwasser. Ganz interessant übrigens hier auf der einen Seite die gigantische Flut in Bayern letztes Jahr, ein mehrhundertjährliches Ereignis, wo wir zwar große Sachschäden hatten, aber praktisch keine Personenschäden, mit etwas Glück, aber eben auch, weil bei uns die Strukturen funktionieren. Und auf der anderen Seite Bilder von einem vergleichsweise harmlosen Hochwasser in Bangladesch, 5- bis 10-jähriges Ereignis mit mehreren tausend Toten und Hunderttausenden von Menschen, die bis heute ohne Häuser sind. Das ist ein erster Hinweis darauf, dass die Reaktionen, der Umgang mit dem Wasser auch etwas mit den Strukturen zu tun hat. Ich komme zu einem ersten Zwischenfazit. Ich glaube, wir wissen das alle hier im Saal. Die Weltbevölkerung und relativer Konsum steigen ständig an. Der Verbrauch steigt an und damit die Emissionen. Wir betreiben in der Wasserwirtschaft eine weltweite Brunnenvergiftung, die in vielen Ländern dieser Welt, angefangen mit Indien und China, demnächst zu kaum noch lösenden Wassermengen und Güteproblemen führen wird. Möglicherweise noch gravierender ist der Einfluss auf das biologische Erdsystem. Sie wissen, selbst die Weltmeere sind mittlerweile geschädigt. Die Psychologie hat für so ein Verhalten eine ganz interessante Bezeichnung. Es handelt sich um ein monadisches Verhalten, also um eine Psychose. So verhält sich die Menschheit. Das Bild stammt vom Ungeborenen, vom Fötus, der im Mutterleib alles von der Mutter bekommt und alles, an was ihm übrig ist, Exkremente, an die Mutter abgibt, und die Mutter sorgt dafür, dass das ohne Probleme alles verstoffwechselt wird. Das ist das Denken, in dem wir hier sind, eine Personeneinheit mit unserer Umgebung, aber tatsächlich sind wir natürlich kein Fötus und Mutter Erde hält das bald nicht mehr aus. Gibt es auch Positives zu berichten? Ja, die EU hat sich auf den Weg gemacht mit einer Umwelt- und Wassergesetzgebung, die wir als basale und direkte Überlebensstrategie einschätzen. Aber gleichzeitig gehen die Angriffe schon wieder los oder weiter, seien es von Seiten einiger Industrien, die sagen, dass die Umweltnormen seien ein Angriff auf den Lebensstandard, oder zum Teil auch aus der Landwirtschaft. Die Analyse heißt, die ganz interessant, die kritischen Auswirkungen im Wassersektor scheinen überwiegend materiell-technischer Art zu sein. Sie wirken allerdings auf die Zivilisation insgesamt, und zwar ganz besonders auf die psychische und soziale Nahsphäre des Menschen. Die Abhilfe hätte mit Infrastruktur und Investment zu tun. Und dort, wo sie nicht stattfindet, hat es ihren Grund in einer politischen Priorisierung oder einer staatlich-organisatorischen Unfähigkeit, das Richtige zu tun. Denn die technischen Lösungsansätze sind uns bekannt. Das kann man eigentlich so weit treiben, dass man sagt, wenn es ein Menschenrecht auf Wasser gibt, dann gibt es auch ein Menschenrecht auf eine vernünftige Organisation bzw. Verwaltung des Wassers. Und damit müssen wir bei den Abhilfestrategien umdenken. Die These, und das ist der zweite Teil meiner Vorstellung, ist, dass die Bewirtschaftung des Wassers eine zivilisatorische Grunderfordernis ist. Und jetzt komme ich mit drei Sachen, die jeder von Ihnen weiß und die trotzdem in ihrem Zusammenwirken etwas Sensationelles ergeben. Punkt 1, jeder weiß, dass Wasser Lebensgrundlage für definitiv alles ist, Allgemeinplatz. Es heißt aber auch, dass Einschränkungen in der Wasserversorgung sofort das ökologische und damit auch das anthropozäne System komplett in Gefahr bringen. Wasser wird damit zu einem basalen Sicherheitsbelang, ist es übrigens in vielen Staaten dieser Welt. Und so hat China vor dem Hintergrund seiner Bedrohung inzwischen das Wasserthema zum wichtigsten Staatsthema überhaupt gemacht. Das heißt, im Dokument Nummer 1, am Platz Nummer 1, ist die Sanierung der Wasserressource. Zweitens, Wasser wird tatsächlich global knapp, auch wenn man sich kaum vorstellen kann. Die Kollegen von der NASA haben mal das ganze Wasser der Erde zu einer kleinen Kugel zusammengefasst. Das sieht schon mal ziemlich wenig aus. Und wir wissen, das Süßwasser ist nur ein Bruchteil davon. Und obwohl gigantische Wassermengen unterwegs sind, hat um das Wasser längst der Verteilungskampf begonnen, und zwar sehr ernst. Brennpunkte sind der Himalaya, Brennpunkte Pakistan, Indien, Palästina und. Und drittens, Wasser ist ein gravimetrisches Phänomen, sagt auch jeder. Jetzt kommt er damit, Wasser fließt von oben nach unten. Das bedeutet, dass wir in unserer Gesellschaft alle miteinander, aber wirklich alle, über ein Ober-Unterliga-Phänomen verknüpft sind. Das heißt, wenn es knirscht, knirscht es zwischen allen. Und in Bayern sind es zum Beispiel 12,5 Millionen Leute, die daran teilnehmen. Das passiert im Kleinen, in der Nachbarschaft, jemand das Wasser abgraben und. Aber auch im Großen, in den internationalen Flussgebieten. Das erklärt auch, warum die ältesten geschriebenen Gesetze, Codex Hammurabi oder der Book of Reeds in China, sich mit dem Wasser beschäftigen. Und dass Wittfogel in seiner Theorie der Stromgesellschaften sogar so weit ging, dass er sagt, der Staat selber hat seinen Ursprung in der Wasserbewirtschaftung. Auch wenn das wahrscheinlich übertrieben ist, ist in jedem Fall eines klar: Wer solche großen Projekte wie eine Wasserwirtschaft organisiert, hat damit zumindest in der Vergangenheit auch die Lizenz für den Rest der Politik erworben. Denn das sind große, komplexe Systeme. Bemerkenswerterweise gilt das nicht nur in der Zeit vor dem Bagger und dem Kran, sondern auch heute kommen wir wieder auf diese Lösung zurück. Hans Jonas definiert im ökologischen Imperativ im Prinzip Verantwortung. Die Aufgabe für die nachhaltige Entwicklung, er nennt das anders, bei der Politik. Und auch Sloterdijk inzwischen hat er sich sehr stark mit der globalen Entwicklung auch der Umwelt befasst, kommt zu dem Schluss, dass die Umweltbedrohung eine apokalyptische Entwicklung erwarten lässt und sieht die Zivilisation als solches in Gefahr. Es geht nämlich nicht, meine Damen und Herren, bei dem Thema um das Aussterben des Homo sapiens, der ist ähnlich wie die Flechten und ein paar Pilze praktisch nicht tot zu kriegen, sondern in Wahrheit geht es um die Zivilisation. Und Sloterdijk hat ja diese fantastische Idee der drei Immunsysteme des Menschen, also das erste gegen Husten, Schnupfen, Heiserkeit, das zweite gegen all die psychischen Einwirkungen auf uns, Trauer und Tod, und das dritte, und da kommt es, der Staat als drittes Immunsystem des Menschen, die Gemeinschaft, die als einziges in der Lage ist, die basalen Lebensgrundlagen zu sichern. Und das nennt er die immunitäre Vernunft. Wenn das denn nun stimmt, eine sozusagen Renaissance des Staatsgedankens, da fragen sich jetzt manche, wir haben ja das Zeitalter der Poststaatlichkeit, also die globalen Wirtschafts- und Finanzströme, um dem Titel auch des Slots zu entsprechen, haben ja das längst übernommen. Das würde eine Renaissance der Gesellschaft, der öffentlichen Ordnung bedeuten. Da ist nun die Frage, wie wir das umsetzen. Da gibt es nun weltweit ein paar Ideen. Das eine ist Laissez-faire oder die Privatisierung oder jeder soll sich darum kümmern, der mag. Das hat mittlerweile nachweisbar versagt. Wir alle kennen die Konsequenzen, die es zum Beispiel im Sudan und anderen Gesellschaften gibt, wo der Krieg die Gesellschaften auflöst, die zum Zusammenbruch führen. Das sind die Leute, die jetzt zu uns kommen. Aber ganz interessant, die USA haben das auch fertiggebracht bei der Bewirtschaftung des größten Aquifers der Welt, dem Oglala. Aquifer, das hat man, das ist im Privatbesitz, also wird vom Grundstückseigentümer bewirtschaftet und hat man mittlerweile so weit überpumpt, dass es zusammenbricht. Ein pseudoregulativer Ansatz ist die Theorie vom freien Markt, das heißt die Privatisierung und der Handel mit Wasserrechten, auch das angesprochen. Die großen Konzerne und ein paar Staaten, darunter China, kaufen zur Stunde, versuchen weltweit die Wasserrechte aufzukaufen. Und zwar nicht die Strukturen, das ist ein Nebengeschäft, das ist ein Windfall-Profit, sondern es geht tatsächlich um die Rechte. Übrigens ganz nebenbei, wenn China in irgendeinem Staat der Welt Wasserrechte kauft, dort in China selber gilt der Satz, wer das Wasser hat, hat die Macht. Diese Privatisierung des Wassers und der Wasserrechte, das eigentlich Interessanteste, ist dabei auch nicht gefährlicher als die Privatisierung der Luft. Zahlen Sie doch einfach einen kleinen Beitrag und schon geht die Wirtschaft voran. Tatsächlich glauben wir, dass dadurch die Sorge der Fehlallokationen auf keinen Fall kleiner, sondern größer wird. Oder um Einstein zu zitieren, der alte Herr würfelt zwar möglicherweise, aber er bezahlt seine Schöpfung nicht in Dollar. Ich überlasse Ihnen, sich so eine Welt vorzusehen. Unsere Vision sind dagegen ordoliberale Lösungen, also der Staat in der Garantenstellung. Das ist vorgezeichnet von Denkern wie Küng, Rademacher, Weizsäcker, Jonas, Sloterdijk und viele anderen. Nur die Gemeinschaft kann die großen Allmende bewirtschaften, die aristotelischen Elemente, wenn Sie so wollen, Wasser, Boden, Luft. Und die Sonne können wir dann auch irgendwann noch privatisieren. Die Umsetzung muss aber durch legitime, demokratisch überwachte, von den Menschen überwachte Institutionen passieren. Deswegen komme ich zum Zwischenfazit Nummer zwei. Während die Weisen zu mehr Staat raten, schafft die Globalisierung zusammen mit Teilen der Finanzwelt den Staat scheinbar mehr und mehr ab. Es ist komplett offen, wie dieses Spiel ausgeht. Sie sehen das ganz schön in dem Cartoon, ist alles gut durchdesignt und dann steht, hier geschieht ein Wunder. Und da sagt der eine zum anderen, sehr gute Arbeit, aber sollten wir nicht hier vielleicht noch ein bisschen konkreter werden. Ich komme zum Schluss, woran fehlt es jetzt? Und Gesellschaften werden sich durch Theorien nichts vorgeben lassen. Die Driving Factors der Entwicklung können nur, und hier zitiere ich wieder Hans Jonas, wahrgenommene demokratische politische Strömungen sein. Was wir, glaube ich, tun sollten, wäre neben den technischen Indikatoren auch Indikatoren für gute Politik, für Good Governance zu gewinnen. Das wird nicht ganz einfach. Wir sind momentan mit der Rahmenrichtlinie in einem spannenden Prozess, gute Indikatoren für den technischen Bereich, für den biologischen Bereich zu gewinnen. Das wäre ein eigener Vortrag, den ich liebend gerne vor Ihnen halten würde. Aber dazu haben wir noch jede Menge Zeit in der nächsten Programmperiode. Was aber meines Erachtens bisher fast völlig fehlt, sind Indikatoren, die gute Regierungsleistung, integriertes Wassermanagement messbar machen. Wir helfen uns hier mit Kosten-Leistungsrechnung, Benchmarking oder anderen, aber wir brauchen Indikatoren und Professor Disse ist dabei, der das mitbetreut, Transparenz, Reflexionsgrad, Verlässlichkeit, Effizienz und Qualität von Verwaltung öffentlichen Gütern messbar zu machen. In der Hoffnung, dass daraus dann ein legitimer Wunsch der Bevölkerung wird, an der Stelle stärker zu sein. Denn auch das gehört dazu gesagt, so schön internationale Verbünde sind. Der Amerikaner sagt mit Recht, if you want to be strong abroad, you have to be strong at home. Wenn man nach außen stark sein will, muss man zunächst mal innen stark sein. Nun, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ja, wir graben uns derzeit weltweit das Wasser ab. Ja, das ist brandgefährlich, weil Leute ohne Wasser nicht leben können und dann sauer werden. Aber wir haben in Europa und unseren Umweltstandards Lösungswege gefunden. Es ist rational, das Wasser und die Umwelt zu schützen, auch wenn man damit einigen das Geschäft vermasselt. Deswegen würde ich vorschlagen, bevor wir vor der sich global scheinbar zu entwickelnden Plutokratie kuschen, sollten wir nach Sloterdijk die staatliche Garantenpflicht ernst nehmen, uns immunisieren gegen das, was sonst auf uns zukommt und hier zitiere ich Sloterdijk, für die Nachhaltigkeit als Ordensregel der Zivilisation jetzt auf wissenschaftlicher Basis mehr Wissen entwickeln und diese Ordensregel neu verfassen. Ich bedanke mich.
Das war der Vortrag »Graben wir uns das Wasser ab. Anmerkungen zum vernünftigen Umgang mit dem Gemeingut Wasser«. Gehalten hat ihn Martin Grambo, und zwar am 24. November 2014 auf dem Akademientag in München.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Auch in unserem nächsten Vortrag geht's ums Wasser. Genauer gesagt um die Frage, ob Strom aus Wasser wirklich umweltfreundlich sein kann. Zerstören Talsperren und Stauseen, Landschaften, Flüsse und die darin lebenden Fische? Lassen sich Wasserkraftwerke überhaupt ökologisch verträglich bauen? Silke Wieprecht ist Bauingenieurin und Professorin am Institut für Wasser- und Umweltsystemmodellierung in Stuttgart. In ihrem Vortrag erklärt sie, warum Wasserkraftwerke heute oft große Schäden anrichten, zum Beispiel beim Fischbestand eines Flusses. Dennoch, sagt sie, sei Wasserkraft eine gute erneuerbare Energie. Wir müssen nur an den richtigen technischen Lösungen arbeiten, um Umweltschäden zu vermeiden. Silke Wieprechts Vortrag heißt Wasserkraft, Bedeutung und ökologische Gesichtspunkte. Sie hat ihn beim Akademientag 2014 gehalten, der am 24. November in München stattfand.
Ich möchte ein bisschen was sagen zur Bedeutung Wasserkraft und das besonders unter dem Fokus der ökologischen Gesichtspunkte ein bisschen näher beleuchten. Ich habe mir eine kleine Agenda oder zumindest mal so drei Hotspots rausgesucht für die 15, 17 Minuten, die ich habe. Kann ich leider nicht durch die ganze Wasserkraft gehen, aber das sind so die drei Punkte, die ich gerne ein bisschen näher beleuchten möchte. Einmal, dass wir uns vielleicht mal anschauen, was hat die Wasserkraft in Deutschland eigentlich für eine Bedeutung und wie sehen wir das im internationalen Kontext. Wasserkraft und der gute ökologische Zustand, Wasserrahmenrichtlinie, das Stichwort haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, auf das würde ich gerne noch mal ein bisschen eingehen, geht es überhaupt? Und Wasserkraft, Spitzenstrom, ich habe das so in die Reihe gestellt, Ökologie, Spitzenstrom, also Spitzenlastbedarfdeckung, da ist sicher die Wasserkraft, ist ja eine große Stärke, aber geht es zusammen mit ökologischen Belangen? Das sind so die drei Punkte, die ich gerne ein bisschen bearbeiten wollte. Ja, die Bedeutung der Wasserkraft in Deutschland und weltweit. Ich habe einfach mal ein paar Zahlen zusammengesammelt. Deutschland, das sind jetzt die Zahlen aus dem Jahr 2012 für Deutschland, hatte die Wasserkraft einen Anteil von 3,3%. Das war früher mal ein bisschen mehr. Das liegt nicht daran, dass die Wasserkraft weniger produziert. In Gesamtmenge Terawattstunden an produziertem Strom aus der Wasserkraft sind wir ziemlich stabil. Kommt ein bisschen drauf an, ist es ein nasses, ist es ein trockenes Jahr. Es liegt nur daran, dass unser Stromverbrauch größer wird und damit wird der Anteil natürlich kleiner. Insgesamt sind wir eher ein Land mit Energieseite Schwerpunkt Kohle. Gestern kam in den Nachrichten, Gabriel geht jetzt der Kohle an den Kragen. Mal gucken, wie das weitergeht. Aber aktuell ist es definitiv noch so, dass wir den Hauptanteil unserer Energie oder aus unserer Stromerzeugung aus der Kohle holen. Bisschen anders sieht es aus in Frankreich. Frankreich ist das Kernenergieland, aber auch Frankreich hat einen nicht unerheblichen Anteil Wasserkraft mit 11%. Norwegen, das ist das Vorzeigeland schlechthin, wenn es um Wasserkraft geht. Die nutzen 98,5% ihres Stromes aus Wasserkraft, produzieren tun sie im Übrigen mehr als 100%. Den Rest exportieren sie in die umliegenden Länder und würden natürlich auch gerne noch mehr nach Deutschland exportieren. Da kommen wir dann ganz schnell wieder zu der Diskussion der Stromleitungen, aber das wollen wir jetzt hier nicht näher vertiefen. China hat auch den Schwerpunkt auf Kohle, aber auch China hat einen ganz erheblichen Anteil Wasserkraft mit 17,5% ungefähr, was im Übrigen ungefähr dem weltweiten Durchschnitt entspricht. Also weltweit gesehen hat die Wasserkraft einen Anteil zwischen 17,5-18%, je nachdem, welche Statistik Sie gerade befragen. Ja, mit den 3,3% Wasserkraft in Deutschland werden wir das deutsche Energieproblem sicher nicht retten können. Aber man darf die deutsche Wasserkraft auch im internationalen Vergleich nicht unterschätzen, weil in Deutschland ein sehr großer großes Know-how vorhanden ist, was die Wasserkraft angeht. Und wir weltweit, die Wasserbauingenieure, die Wasserkraftleute weltweit auch sehr aktiv sind in dem Bereich. Ja, wir haben ein Ziel der deutschen Bundesregierung, dass wir bis 2050 80% des benötigten Stroms aus erneuerbaren Energiequellen gewinnen sollen. Ich war vor kurzem in Südafrika, wo es um eine solche Energiediskussion ging. Da habe ich gelernt, dass im englischen Sprachraum es inzwischen einen feststehenden Begriff gibt, der heißt The German Energiewende. Ja, also man guckt sehr deutlich, was Deutschland da tut und ob das gelingt, The German Energiewende. 2012, ich habe es vorher gesagt, 3,3% war der Anteil der Stromerzeugung aus Wasserkraft. Wenn wir gucken, wie wir das produzieren, dann sehen wir, dass wir 7.500 Kleinwasserkraftanlagen haben, die ungefähr 10-15% des Wasserkraftstroms produzieren und die restlichen 85-90% kommen von den 403, ich weiß gar nicht ganz genau, großen Anlagen. Große Anlagen sind definiert Anlagen mit einer Ausbauleistung größer als 1 Megawatt. Also wir sehen, und da ist meiner Ansicht nach auch oft das Problem, dass diese 7.500 kleinen Anlagen auch einen sehr großen ökologischen Impact haben und von der Seite die Wasserkraft auch immer sehr akribisch beäugt wird und sehr mit ökologischen Nachteilen. Aber Sie sehen, wir haben Tausende von Anlagen über ganz Deutschland verteilt. Ja, und damit kommen wir schon zum gewissen Problem. Wasserrahmenrichtlinie habe ich vorher angesprochen. Jeder dieser Standorte ist eine Unterbrechung des Fließgewässerkontinuums. Und Durchgängigkeit ist ein Thema, das bei der Wasserrahmenrichtlinie erfüllt werden muss oder mit zum guten ökologischen Zustand gehört, zur Bewertung. Und damit haben wir auch schon ein gewisses Problem definiert, ja, mit dem wir uns gleich noch mal ein bisschen näher beschäftigen wollen. Ganz kurz zur Wasserrahmenrichtlinie. Ich will gar nicht auf alle Details eingehen. 2000 wurde sie eingeführt oder wurde sie von der EU eingeführt. Und als Ziel haben wir bis 2015 den guten Zustand aller Wasserkörper. 2015 ist quasi übermorgen. Ja, da müssen wir uns jetzt ein bisschen spurten. Das werden wir nicht ganz schaffen. Ich weiß, es war jetzt ein bisschen überspitzt, aber wir dürfen noch 2x6 Jahre eine Verlängerung beantragen. Dann sind wir bei 2027 und das ist der Zeitplan, auf den es im Moment hinausläuft. In der Umsetzung, nach der rechtlichen Umsetzung, gab es 2004 eine Bestandsaufnahme und dann verschiedene Programme, um Richtung guten ökologischen Zustand zu kommen. Die Ergebnisse aus der Bestandsaufnahme 2004, die würde ich Ihnen gerne zeigen, die sind leider nicht so wahnsinnig, optimistisch stimmend. Ja. In grün wird angezeigt, ist die Zielerreichung wahrscheinlich, also aus der Sicht 2004 schaffen wir das, den guten ökologischen Zustand bis 2015 zu erreichen, bis hin über Gelb-Rot, Zielerreichung unwahrscheinlich. Ja, die Statistik ist ziemlich rot. Ja, wie gesagt, aus der Sicht 2004, hier aufgegliedert nach den verschiedenen Bundesländern, mit dem Ziel bis 2015 dieses Ziel zu erreichen. Ja, jetzt sagen Sie 2004, das ist ja kalter Kaffee. Es gab noch mal eine weitere Bestandsaufnahme aus dem Jahr 2010, wo noch mal über die Zielerreichung sinniert wurde oder zusammengetragen wurde. Diesmal ist es nicht nach Bundesländern, sondern nach Gewässereinzugsgebieten sortiert. In grün sind die Bereiche oder Anteile, also immer prozentualer Anteil vom Gesamtgebiet, wo die Zielerreichung bereits heute erreicht ist, in hellgrün, wo man es wohl schafft oder geplant ist bis 2015 und in diesem orange-bräunlich wird man wohl eine Fristverlängerung in Anspruch nehmen. Also das heißt, bis 2015, das Ziel, das wir ursprünglich mal hatten im Jahr 2000, werden wir es wohl nicht schaffen, den Großteil unserer Gewässer in einen guten Zustand zu bringen. Ja, guter Zustand, woran liegt es eigentlich? An der Gewässerchemie liegt es eigentlich nicht. Ja. Der chemische Zustand hier in Blau, der Anteil, der gut ist, liegt bei über 90 oder um die 90%. Ja. Also das, was man, der Herr Töpfer ist mal demonstrativ durch den Rhein geschwommen, um zu zeigen, jetzt wird die Wasserqualität wieder besser, um zu eben diesen chemischen Zustand oder den wasserchemischen Zustand ein bisschen zu erleuchten, zu erhellen. Das, heute macht sich da keiner mehr Gedanken, da gehen ganz viele zum Baden, ja, weil einfach der chemische Zustand wirklich ganz ordentlich ist in unseren Gewässern. Aber unser ökologischer Zustand, da haben wir das größte Problem. Ja. Und ein Teil des ökologischen Zustands ist unter anderem die Durchgängigkeit. Das ist das, was ich heute angucken möchte. Da gehört auch noch die Hydromorphologie dazu, die Feineinträge, über die hatten wir schon gesprochen, über die Gewässerstrukturen, die teilweise fehlen. Aber ein Teil ist eben auch die Durchgängigkeit. Beim Fischaufstieg, also Durchgängigkeit an einer Wasserkraftanlage, wenn wir das herstellen wollen, heißt für die Fische die Durchgängigkeit, gibt auch noch eine sedimentologische Durchgängigkeit, aber wir gucken uns vielleicht erstmal die Fische an. Die wandern in beide Richtungen. Den Weg von unten nach oben über den Fischaufstieg, das haben wir eigentlich schon gar nicht so schlecht im Griff. Wir können Fischtreppen bauen. Wir wissen auch inzwischen, wie die aussehen müssen, dass sie funktionieren, dass man sie findet und dass sie funktional sind. Ob die so naturnah aussehen, ob man sie als technischen Fischpass machen, funktioniert beides. der sieht im Moment nur so trocken aus, weil er zum Fotografieren trocken gelegt ist, sonst läuft da schon Wasser. Ja. Es gibt noch ein paar Beispiele, das wird natürlich nichts, nachdem wir keine fliegenden Fische haben, aber das sind wirklich die Ausnahmenbeispiele in der Zwischenzeit. Also das muss man ehrlich sagen, die Fischtreppen, der Weg von unten nach oben, das haben wir eigentlich ganz gut gelöst. Ja. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, der andere Weg von oben nach unten, Fischabstieg, ja, der funktioniert auch, meistens durch die Turbine, ist nicht immer ganz gesund für den Fisch. Ja, da lacht man so hinfällig, aber das ist für die meisten Fische ist das Ende des, oder für viele Ende des tödlich. Es gibt eine Menge an in Untersuchungen Richtung fischfreundlicher Turbine und so weiter, aber so ganz im Griff haben wir den Fischabstieg noch nicht. Ich hoffe, Sie haben nicht zu viel Kuchen gegessen, nicht, dass Ihnen übel wird, aber das sind einfach sehr viele Bilder, die wir unterhalb der Turbine sehen. Was hier nochmal aufgetragen ist, ist die Mortalitätsrate oder die Anzahl der Individuen, die noch übrig bleiben, wenn ein Fisch eine Wasserkraftanlage nach der anderen durchwandert. Einmal für eine Mortalitätsrate von 10% und einmal für 20%. Was jetzt eigentlich keine hohe Mortalitätsrate ist. Ja. Aber man sieht schon, nach 20 Anlagen ist schon nicht mehr so wahnsinnig viel übrig von dem Fischbestand. Am Neckar haben wir 26 Anlagen am Stück hintereinander bis zur Mündung in den Rhein. Und das ist nicht die einzige Kette von Wasserkraftanlagen. Also ich denke, da müssen wir noch mal kräftig arbeiten und versuchen, einfach eine gute Lösung zu finden, dass der Fischabstieg anders funktioniert als so. Diese Fischdurchgängigkeit, das ist was, was vor allem die Laufwasserkraftanlagen betrifft. Also Anlagen, die keinen großen Speicher haben, ob das nun größere Anlagen sind, wie hier Augstwielen am Rhein oder eine Kleinwasserkraftanlage. Dort ist die Durchgängigkeit ein wesentliches Thema. Das sind Anlagen, die zur Grundlastdeckung beitragen. Also die arbeiten ab, was von oben an Wasser kommt. Da haben wir keine große Möglichkeit zu schwanken. Ein bisschen gibt es immer, aber nicht so wie bei dezidierten Spitzenlast- oder Regelanlagen, wo wir Spitzenlast- oder Regelenergie produzieren können, wo wir wirklich große Speicher dahinter haben oder auch Pumpspeicheranlagen. Da sind wir in der Lage, wirklich sehr schnell zu reagieren. Ja? Sehr schnell reagieren, hat irgendjemand eine Idee, wie schnell wir reagieren können von Volllast auf Null, wenn das notwendig ist. Na, 20 Sekunden schaffen wir noch nicht, aber 90, ja genau. Also das sind innerhalb von eineinhalb Minuten, kann im Prinzip die Leistung eines AKW, weil eine große Anlage hat ungefähr 1 Gigawatt Ausbauleistung, ja, so Goldestal zum Beispiel als Pumpspeicheranlage hat ungefähr 1 Gigawatt, kann eine AKW ins Netz oder raus aus dem Netz. Das ist Gold wert. Gerade in Zeiten von regenerativen Energien, wo der Wind mal weht oder nicht weht, ja, oder die Sonne scheint oder eben nicht scheint, die Wolke drüber geht, was auch immer. Ja. Das ist wirklich sehr viel wert, nicht nur im Sinn von, wir können irgendwie Geld produzieren, sondern im Sinn von, wir können guten, qualitativ hochwertigen Strom bereitstellen. Das muss man sich einfach auch klar machen. Wir haben hochempfindliche Geräte und dafür müssen wir qualitativ guten Strom bereitstellen. Und das geht nur, wenn wir so schnell reagieren können. Schnelle Reaktion heißt aber auch, also wir schalten hier ganz schnell an oder wir schalten ganz schnell ab. Sprich, es kommt mal Wasser und mal kommt keins. Mal kommt volle Kanne Wasser und mal kommt nichts. Also in kürzester Zeit ist im Fließgewässer hier unten zwischen einem Hochwasserereignis und Trockenperiode, das passiert innerhalb von 2 Stunden. Ja, woher soll der Fisch innerhalb von 2 Stunden wissen, oh, jetzt kommt Trockenperiode, ja, oder jetzt kommt Hochwasser? Das ist natürlich ökologisch gesehen ein bisschen ein Problem. Sie verzeihen, das ist ein altes Diagramm, aber das zeigt ein bisschen, wie schnell man reagieren kann bei der Wasserkraft. Das ist ein Lastdiagramm von einem Fußball-Endspiel, leider schon ein bisschen her, ja, aber ich habe von Säckingen kein neueres bekommen, aber Sie sehen sehr deutlich, hier war Spielbeginn, hier wurde nochmal schnell ein Süppchen gekocht, ein bisschen Strombedarf. Ab dem Spiel war außer dem Glotzophon nichts mehr an. Der Strombedarf ging runter, das heißt, es war Strom im Netz, es wurde gepumpt. In der Pause alle einmal nachladen. In der zweiten Halbzeit, die war wohl nicht mehr ganz so spannend, war es schon ein bisschen weniger. Und am Ende, ich glaube, das war irgendwie so das Frustkochen oder sich Frust beschäftigen wahrscheinlich. Ja. Aber Sie sehen sehr, sehr schnelle Reaktionszeiten. Gut, wie gesagt, die schnellen Reaktionszeiten, die produzieren entsprechende Wasserschwankungen im Unterwasser. Das sehen Sie hier. Das ist so eine Ganglinie, wie sie im Unterwasser eines Spitzen- oder Kraftwerks oder Speicherkraftwerks entstehen. Ja, also Sunk- und Schwallereignisse, da sehen Sie ganz oft auch solche Warnhinweise, weil das wirklich sehr schnell kommen kann. zeige Ihnen mal ein Foto oder Fotos von so einer Situation. Das ist Schwallunzung oder eine Wassersituation mit relativ viel Abfluss im Unterwasser eines Kraftwerks. 14.43 Uhr, Sie gucken hier oben auf die Uhr. Eine Viertelstunde später lässt es schon deutlich nach. Nochmal eine Viertelstunde später haben wir schon eine sehr große Kiesbank und noch eine Viertelstunde später ist das Bachbett im Prinzip trocken. Ja, das geht ganz schnell. Eine Stunde und kein Wasser mehr da. Heißt dann auch, wir haben Fische, die bleiben in irgendwelchen kleinen Gumpen übrig, die können gar nicht schnell genug folgen, die trocknen dann aus, weil das dauert dann 8 Stunden gegebenenfalls, bis wieder Wasser kommt. Also das ist auch ist Stress für die Ökologie. Aber auch da kann man sich durchaus Gedanken machen, wie geht man damit um? Was wir gemacht haben, wir haben mal eine Untersuchung gemacht, wie viele Flächen sind bei welchem Abfluss kritische Flächen für verschiedene Fischarten. Was hier aufgetragen ist, ist die Anzahl der Flächen in grün, einmal für bezüglich der Sunkgeschwindigkeit für die Groppe und einmal für die Esche. Und was man deutlich sieht, dass insbesondere in dem Abflussbereich zwischen 70 und 20 Kubikmeter pro Sekunde, da hat man das größte Problem. Das heißt, wenn wir hier die Rampe, dieses schnelle Anfahren oder Abfahren, ein bisschen flacher machen würde, dann würde man den Fischen durchaus entgegenkommen. Das heißt nicht, wir können keinen Spitzenstrom produzieren, aber wir müssen ihn ein bisschen anders produzieren. Also, wie gesagt, es gibt ökologische Nachteile, aber ich denke, es gibt auch Möglichkeiten, damit umzugehen. Damit will ich auch schon zusammenfassen. Ich denke, die Wasserkraft kann einen Beitrag leisten zur Energiewende, insbesondere was die schnelle Bereitstellung angeht, auch was den Speicher angeht. Da muss man vielleicht auch nochmal eine Diskussion führen, wie viele Flächen sind wir bereit, für einen Energiespeicher zur Verfügung zu stellen. Es ist eine umweltfreundliche Energie, definitiv, wenn man es in Richtung CO2-Emissionen betrachtet. Ich bin definitiv eine Freundin der Wasserkraft, aber nicht an jeder Stelle und für jeden Preis. Das heißt, ich denke, man muss auch die andere Seite angucken und schauen, was können wir daraus machen. Also wir haben ökologische Auswirkungen aus der Kleinwasserkraft, aber auch aus Sunk- und Schwallereignissen. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind so Dinge wie politische Konflikte, Umsiedlungen, Verlust von irgendwelchen kulturhistorischen Flächen. Das ist im Rahmen der 15 Minuten auch einfach nicht möglich. Das vielleicht so als kleine Zusammenfassung dessen, was ich so rüberbringen wollte, die zwei Seiten. Und bedanke mich fürs Zuhören.
Das war der Vortrag Wasserkraft, Bedeutung und ökologische Gesichtspunkte von Silke Wiebrecht. Sie hat ihn am 24. November 2014 auf dem Akademientag in München gehalten.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.